Herzlich willkommen. Heute Fenster zum Hof, der Podcast sozusagen Outdoor auf der schönen Terrasse von Ehrlich Textil. Ihr sitzt hier in, ich weiß nicht, ist das Neu-Ehrenfeld, Bickendorf, wie würdet ihr es?
Bickendorf ist glaube ich ja. Kurz hinter der Grenze.
Ja, okay. Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir sitzen jetzt zu dritt hier, ne? Kann man so sagen.
Richtig. Ich fange mal an. Ich bin Sarah. Rechts neben mir sitzt Benny. Wir haben zusammen das Label Ehrlich Textil gegründet. Und sind auch Geschäftsführer.
Kommt ihr aus Köln?
Ich aus Bonn.
Ja.
Hab lange in Berlin gewohnt und bin dann vor fast 3 Jahren inzwischen nach Köln zurückgekommen.
Bei mir ist es ein bisschen weiter weg. Ich komme eigentlich vom Bodensee und bin zum Studieren nach Köln gekommen 2008 und habe mich dann eigentlich so in die Stadt und in die Region ziemlich über Hals über Kopf verliebt. War dann mal noch zum Studieren nochmal in Skandinavien und bin jetzt wieder seit mehreren Jahren wieder zurück in Köln und fühle mich sehr wohl. Und jetzt natürlich auch arbeitsbedingt gibt es keinen Grund, darüber nachzudenken, hier wegzugehen.
Wenn ihr euer, ich nenne es jetzt mal einfach Projekt oder eure Firma vielleicht in wenigen Sätzen mal vorstellt, wie würdet ihr das zusammenfassen?
Wir machen nachhaltige Unterwäsche, die so ein bisschen das Traditionshandwerk der Schwäbischen Alb ins 21. Jahrhundert holt durch ein Online-Only-Konzept.
Okay, Online-Only heißt rein Online-Bestelloption.
Genau,
über unseren eigenen Online-Shop. Wir nutzen von Anfang an noch die Verkaufsplattform Avocado Store. Das ist einfach so Deutschlands bekanntester Online-Shop für nachhaltige Mode im Allgemeinen. Aber sonst versuchen wir es eigentlich exklusiv bei uns auf der Homepage zu halten, weil wir einfach dadurch diese ganzen unnötigen Kosten rauslassen können, die du sonst an Händler und Distribution und Retail-Marketing irgendwie ausgeben musst. Und so können wir für die sehr hohe Qualität, die wir anbieten und die Fertigung in Europa eigentlich sehr faire Preise anbieten.
Also das ist gleich so ein bisschen die nötigen Mehrkosten für Nachhaltigkeit oder...
Genau, also wie gesagt, manche Sachen sind auch einfach, also wenn die Verpackung eben recycelt ist, ist sie schon mal ein bisschen teurer, wie wenn du normale Verpackungen nehmen würdest. Wenn du Bio-Baumwolle nutzt, ist sie eben teurer als normale Baumwolle. Wenn du willst, dass die Sachen eben nicht in Kambodscha genäht werden, dann sind die Sachen eben auch nochmal ein bisschen teurer. Und generell ist eigentlich das in der Fertigung, also gerade das Nähen ist eigentlich der Schritt, der Arbeitsschritt, der am meisten Geld kostet bei Textilien generell. Und wenn das eben halt in Europa funktioniert und gemacht wird, dann ist das eben einfach ein Mehrpreis, den man in irgendeiner Art und Weise auch weitergeben muss. Aber wir versuchen es dann halt so fair wie möglich, das zu machen und deswegen auch das Online-Only-Konzept.
Okay. Und zur Produktpalette, es ist rein Unterwäsche in einer gewissen Weise. Also es sind Unterhosen, T-Shirts, aber auch so ein bisschen Unterhemd ist auch dabei.
Genau.
Overall.
Genau.
Zählt auch zur Unterwäsche
also
in einer gewissen Weise.
Eine komplette Unterwäschekollektion für Frauen und Männer, also Unterteile und Oberteile, wo wir unsere T-Shirts, dieser Benny hat jetzt auch einfach ein T-Shirt so an, es ist im Grunde aber auch unterhemdtauglich unter einem Oberhemd oder unter einem Pulli oder sowas. Der Overall, den du ansprichst, das war natürlich ein bisschen so ein Gag.
Ja.
Der ist ja aus 100% Bio-Baumwoll-Doppelrippe, also schon hat so extremen Retro-Anklang. Das war ein bisschen konzipiert als so Hingucker.
Okay.
Wir sind viel auf Endkundenmessen unterwegs,
neben
dem Online-Shop, um eben doch ein bisschen auch den direkten Kundenkontakt zu erleben und direktes Feedback zu sammeln. Und da war das natürlich am Messestand, ist das immer der Publikumsmagnet sozusagen.
Die habt ihr dann aber nicht an, das wäre dann doch eine
Ich habe versucht, den Benny schon lange dazu zu überreden, aber irgendwie weigert er sich komischerweise.
Da muss mal ein ganz, ganz besonderer Anlass sein, dass ich mich dazu mal durchringen werde, das mal zu machen oder zu versuchen.
Tragt ihr ausschließlich nur noch eure Unterwäsche?
Nein, also viel inzwischen, sehr viel, aber nicht ausschließlich.
Also ich habe auch, gerade bei T-Shirts, ich habe eben auch noch viele andere T-Shirts, die ich irgendwie mag und die Sachen sind auch die, warum soll ich die jetzt wegschmeißen oder in die Altkleidersammlung geben, die sind ja noch gut, aber sonst, es wird mittlerweile sukzessive mehr und mehr und ich kann mir vorstellen, dass bald irgendwann nur noch ehrlich Sachen, was Unterwäsche angeht, bei mir im Schrank hängen.
Wenn man die so ein bisschen beschreibt, wenn man jetzt ja das Bild nicht vor Augen hat, die haben keine Prints oder so, ne? Die sind rein, ich sag mal clean,
genau.
ohne Aufdruck bzw. Aufschrift. Es gibt, glaube ich, einen kleinen Aufnäher zeitweise.
Genau.
So, ne?
Und, auch nicht bei jedem Teil, aber bei manchen haben wir ein Label drauf, genau.
Und farblich auch schlicht?
Super schlicht, von weiß über hellgrau bis dunkelgrau und schwarz. Und bei dunkelblau haben wir inzwischen dabei und bei den Frauen sind Hautton, Hautfarben.
Ja.
Ganz reduziert und cleanes Design. Das ist so ein bisschen der Anspruch, dass man sagt, nicht nur von der Qualität her ist das nachhaltig, weil es lange hält, sondern eben auch vom Design her ist es nichts, wo man sich nach einem Jahr dran satt gesehen hat.
Okay, okay, das ist auch tatsächlich ein Argument.
So genau.
Wenn du Orange auf einmal nicht mehr sehen kannst, weil aus irgendeinem Grund zu viel Bauarbeiter in der Gegend,
genau.
Dann ist Schwarz und Grau die bessere Wahl.
Ja, das stimmt. Und jetzt gerade, wir haben im Juni, nee, Mai, die Spitzensachen gelauncht für Frauen, weil wir auch einfach von unseren Kundinnen darauf immer wieder vermehrt angesprochen wurden. Ach, also die Sachen sind super schön und qualitativ gefallen die uns mega gut, aber so ein bisschen verspielt, ein bisschen mehr sexy wäre schön. Und dann haben wir uns das eben zu Herzen genommen und haben mal uns überlegt, was wir da so machen können und haben dann einen französischen Hersteller auch gefunden, der uns Spitze, die wirklich in Frankreich auch hergestellt ist, gefunden und die Sachen sind mega gut angekommen. Also wir hatten irgendwie geplant, dass die für 3 Monate reichen sollen und sie waren innerhalb von 3 Wochen ausverkauft.
Okay, krass.
Und das gibt dann natürlich auch dem Endkunden das Feedback, dem Recht, dass die Kundschaft wahrscheinlich auch einfach doch noch ein bisschen verspielter sein kann und auch so ein bisschen dieses sexy sein soll oder femininer, genau, femininer ist wahrscheinlich das bessere Wort. Und da wird es dann jetzt auch zu Weihnachten wieder vermehrt das geben.
Aber auch das in Schwarz und in einem Elfenbeinton kommt auch dazu. Also auch sehr, sehr schlicht und sehr reduziert vom Design her.
Ist ja dann für euch eigentlich elementar, gerade auch so zum frühen Zeitpunkt, viel Kundenfeedback zu bekommen, zu wissen, gehen wir hier in die richtige Richtung oder passt das so? Das,
absolut.
Du hast eben gesagt, so auch Endkunden messen, geben die Leute auch Social Media mäßig Feedback oder wie kriegt ihr euer Feedback?
Ja, also wir auch. Wenn mal Kunden was retournieren, schreiben wir denen immer eine E-Mail und fragen auch dann ganz höflich, ob die Kunden bereit wären, ein Feedback zu geben, warum es denn nicht gepasst hat oder warum es nicht gefällt. Und wenn man die Kunden wirklich nett fragt, sind wirklich auch viele da bereit, da sehr ausführlich teilweise auch Feedback zu geben. Und das ist auch das Schöne. Ich glaube, so der Dialog mit den Kunden ist eigentlich auch das Wichtige. Deswegen, zum einen machen wir deswegen auch die Messen. Andererseits haben wir, glaube ich, auch jedes Teil von uns auch im Freundeskreis schon mehr als genug diskutiert und besprochen. Und wir können natürlich auch immer auf das oder die Erfahrung von unserem Produzenten zurückgreifen. Der macht das seit fast 100 Jahren und viele praktikable Sachen sind auch einfach bei denen in Fleisch und Blut übergegangen. Und wir haben eine Idee und die sagen halt so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht möglich oder das ist möglich. Und da können wir natürlich auf deren Erfahrung und auch einfach diese Tradition zurückgreifen.
Was Passform und Verarbeitung angeht, genau. Vor allem.
Genau. Und im Freundeskreis, dann habt ihr so eine Art Task Force, Motto Task Force Tanga, was ist jetzt mit dem Ding?
Ja,
so ungefähr, also wir haben tatsächlich, ich sag mal, Tupper-Partys gefeiert, aber eben nicht mit Tupper-Boxen, sondern mit Unterwäsche, das war ziemlich lustig, ja. Hat viel Spaß gemacht.
Ja, super, das habe ich nämlich auch so ein bisschen bei mir auch immer so dieses Unterwäschenthema, vielleicht bei vielen anderen auch, gerade wenn es online ist, man hat ja keine Art, kein Erfahrungswert, sei denn man kennt tatsächlich das Produkt von vornherein und bestellt es dann nochmal, weil es passt, aber sonst korrigiert mich, wenn es falsch ist, aber wenn man die Sachen anprobiert hat, kann man sie dann noch zurückschicken? Wie ist das bei euch? Bei euch ja schon?
Wir müssen laut europäischem Fernabsatzgesetz, glaube ich, eine 14-tägige Rückgabe- oder Widerrufsfrist gewähren als Online-Shop. Das gilt auch für Unterwäsche. Das würde nicht gelten, wenn wir sie individualisieren würden durch Bestickungen oder sowas. Dann kann man das, glaube ich, ausschließen. Aber als einfacher Online-Shop musst du 14 Tage Rückgaberecht gewähren. Und die Sachen werden natürlich dann nicht so wie sie zurückkommen, wieder in Verkauf gegeben. Ne? Das müssen wir uns dann halt drum kümmern, dass sie chemisch gereinigt werden und alles, wenn sie überhaupt in den Verkauf zurückgehen. Mhm. Aber das ist schon was wir zugeben müssen.
Ah ja, okay. Also ja, weil also im Store hat man es ja oft, man kauft das Ding, das ist dann natürlich verpackt, wenn man es anprobiert und es passt nicht. Ich gebe dir da immer, ich bin halt ein bisschen empfindlich, am engen Bund. Mhm. Die kriegt dann mein Vater, der ist ein bisschen schlanker untenrum, aber dann ärgere ich mich natürlich so, ich habe mir irgendwie drei Boxershorts gekauft, wieder zu eng, wieder an Vater, der freut sich, aber ideal wäre es, wenn man so die richtige Passform hat, also wenn man sich nicht direkt aufs Produkt verlässt. Ich habe bei euch gesehen, ihr habt natürlich dann die Maße entsprechend, ne? Also es ist dann doch was, womit man dann arbeiten müsste, um sich da so ein bisschen, gut, damals auch umtauschen kann man sich natürlich auch ganz bequem machen.
Also wir freuen uns natürlich, wenn wir die Retourenquote so gering wie möglich halten, einfach weil es ja auch eine Umweltbelastung ist, das ständige hin und her schicken. Insofern sind nach wie vor, sind Online-Shop-Kunden, die bestellen ganz oft zwei Größen. Hm. Wir wissen, also normalerweise passt mir die M oder die L, dann bestelle ich mal beides und behalte das, was mir besser passt. Ist völlig legitim.
Ja.
Wir haben natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir das durch das, was wir uns da im Vorhinein an Arbeit gemacht haben, was die Größentabellen und Maßtabellen und so weiter angeht, dass wir, und das Feedback kriegen wir auch, viele Kunden haben, die tatsächlich sich die Mühe machen, einmal mit einem Maßband oder mit einer Schnur und einem Lineal grob zu messen, was müsste denn die richtige Größe sein, und in den allermeisten Fällen funktioniert das dann
Das ist ja auch ein bisschen weniger Aufwand eigentlich, als dann nochmal zur Post zu rennen oder zum
nächsten
Store halt, um irgendwie das Paket wieder
abzugeben. Genau, und da sind aber auch die männlichen Kunden auch die dankbaren. Also die Retourenquote bei Männern ist eigentlich fast inexistent. Also Männer.
Ja, so krass?
Ja, also kann man.
Zu faul.
Ja, zu faul. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass das zum Teil.
Aber auch aus eigener Erfahrung, also ich weiß nicht, auch im Freundeskreis bei den Jungs, wenn man die fragt, so. Jeder hat eine Boxershort auch im Schrank, die eigentlich vielleicht eine Nummer zu klein ist, aber dann sagt man, ach ja, ich zieh die mal an. Das wird dann halt nicht die Lieblingsunterhose, aber man hat sie dann trotzdem
das
irgendwann.
Das ist bei mir ganz genauso.
Und am besten, das sind dann die Notfallunterhosen, dass wenn man gerade mal wieder mit dem Waschen ein bisschen hinterher ist, dann
genau so
jetzt
ist es.
Muss ich die anziehen, weil, und dann, das machst du halt als Mann, als Frau wahrscheinlich eher nicht.
Deswegen. Ja, also ich sag mal, der Artikel mit der höchsten Retourenquote mit Abstand sind die BHs.
Ja.
Und Benny hat das irgendwann mal sehr schön formuliert, die Brust der Frau ist unergründlich. das ist einfach eine Passformsache. Wenn so ein BH nicht sitzt, dann sitzt er nicht, da kann man dann nichts machen. Selbst wenn es von den Maßen her eigentlich passen müsste, Brustformen sind so unterschiedlich, da kann man nicht allen gerecht werden. Das ist normal, glaube ich.
Die klassische Retourenquote, dann kann man sie auch wahrscheinlich gar nicht verallgemeinern, weil sie dann produktunterschiedlich ist.
Die rangiert tatsächlich von Produkt zu Produkt extrem. Wie gesagt, also die Männer-Boxershorts kommen fast nie zurück. Mhm. Bei den BHs sind es schon um die 25%, glaube ich, so pro einzelner Größe.
Das ist dann aber der höchste Wert.
Das ist der höchste Wert. Also im Schnitt liegen wir bei deutlich unter 20%, was eine super Retourenquote ist.
Wollte ich gerade sagen, so der normale Handel bei Mode ist wahrscheinlich dann ein bisschen höher.
Tendiert eher Richtung 40% normalerweise,
ja. Das ist ein ganz guter Vergleich.
Genau.
Also Zalando-mäßig geht schon ganz gut was durch die DHL-Box.
Glaube ich öfter mal deutlich über 40% sogar.
Heftig. Ja, das ist natürlich heftig.
Die haben ja noch ein ganz anderes Breite an Sortiment. Da hast du dann Schuhe dabei und Badehosen, Unterhosen und Jeans und Pullis. Also, dass da mal nicht alles so einfach passt, ist, glaube ich, auch klar. Aber ja.
Okay, dann machen wir mal eine kleine Pause und dann geht es weiter zum Thema, wie ihr überhaupt auf die Idee kamt, im Modemarkt sozusagen auf Fuß zu fassen. Ja, heute Fenster zum Hof mit Ehrlich Textil. Ehrlicher Talk hier auf der Gartenbank im schönen Innenhof. Ich hatte es eben angesprochen, ganz kurz. Mode ist ein Bereich, der natürlich schon, wo schon andere aktiv geworden sind. Es gibt viele Produzenten, es gibt viele Firmen, auch viele schöne Sachen. Wie kamt ihr sozusagen auf die Idee oder habt euch dazu entschlossen, dort auch nochmal selbst zu gründen und was Eigenes aufzubauen?
Also die Idee ist eigentlich mit Freunden, wir haben, Sarah und ich haben davor beide bei Kerbholz gearbeitet, wie vielleicht viele wissen, Marke für Uhren und Brillen aus Holz. Und wir wollten eigentlich irgendwas in Richtung Textil machen. Da kam die Idee auf, das auch einfach mal was mehr in Richtung Fashion zu gehen und eben nicht nur Accessoires zu machen. Und dann haben wir uns mal angeschaut, eben was auch der Markt so hergibt. Und dann wollten wir eben auch, was uns sehr wichtig war, dieses Online-Only-Prinzip einfach mal ausprobieren, weil es unserer Meinung nach die Zukunft ist. Und ich glaube, das ist auch nicht so ganz abwegig, das zu behaupten. Und dann haben wir auch einfach mal geschaut, was es denn gibt. Und im normalen Textilbereich, was Jeans, T-Shirts angeht, gibt es das eigentlich alles schon. Und bei Unterwäsche gab es das in dem klassischen Sinne in Deutschland zumindest noch nicht oder im deutschsprachigen Raum. Und dann haben wir auch mal über den großen Teich geguckt und in den USA und in Kanada gibt es da ein, zwei auch echt erfolgreiche Marken. Und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht nimmt man jetzt auch einfach mal das als Vorbild. Mhm. Nicht als Copycat, ich glaube, das funktioniert nicht, weil dafür sind die Geschmäcker auch in den USA und hier zu unterschiedlich. Und dann haben wir uns halt überlegt, so was kann noch eine gute USP sein? Und dann war es eigentlich auch echt dieser Vergleich, der hört sich zwar immer doof an, aber keine Ahnung, du gehst halt in Discounter-Supermarkt und du hast da mittlerweile die ganzen Bioprodukte. Da achten die Menschen drauf, woher die Sachen kommen und wie sie produziert werden, aber so bei Unterwäsche, was du so intim trägst, wie eigentlich nur irgendwie möglich, ist es dir eigentlich oftmals egal. Und dann werden die Sachen irgendwo in Asien gefärbt und du weißt nicht, was das für Farben sind. Und dann haben wir gesagt, das können wir besser und müssen das auch in der Kommunikation irgendwie besser machen als andere Marken. Und das war dann vielleicht auch mit ein Grund, warum wir uns für den Namen Ehrlich entschieden haben, der wirklich eigentlich durch Brainstorm entstanden ist, aber wir gesagt haben, okay, Ehrlich passt für uns als Marke, wir wollen ehrlich zum Kunden sein, wir sind so transparent wie irgendwie nur möglich, uns kann man immer alles fragen, also wir haben wirklich Kunden, die schreiben dir eine halbe Seite Text als E-Mail und wollen über jeden einzelnen Produktionsschritt Bescheid wissen, da sind wir natürlich gerne bereit, das denen dann auch zu sagen, das offenzulegen. Wir waren jetzt erst am Dienstag und Mittwoch diese Woche in Rumänien und haben uns eine unserer Nähereien mal angeschaut. Und das ist halt auch extrem wichtig, dass man auch einfach weiß, woher die Sachen kommen und wie sie produziert werden. Und so ist dann auch einfach diese Idee entstanden, das zu machen. Und dann haben wir mal gesagt, ja, wie es ja immer so ist, man muss auch einfach da mal anfangen. Und dann haben wir einfach mal gesagt, wir wagen jetzt mal den Schritt und starten mal.
Es gibt ja so diese Themen, die auch man gerne mal mit Kollegen oder Freunden hat, so, wo könnte man noch was machen, wie können wir irgendwas große Geld machen und so. Und dann hat einer einen Vorschlag und dann sagen zwei andere so, vergiss es, das kannst du, das ist Quatsch. Also entweder Saisongeschäft oder da ist Deutschland nicht bereit für oder was auch immer. Gab es bei euch auch so, die gesagt haben, hier Unterwäsche, bist bescheuert, die Leute wissen, wo sie ihre Unterwäsche kaufen, was wollt ihr damit? Oder war das ein Thema, weil ihr es direkt begründen konntet, wo so die Proteststimmen nicht ganz so laut waren?
Also ich glaube, richtig Proteststimmen habe ich selber nicht gehört, aber schon Zweifler.
Ja.
Da ging es schon auch um Unterwäsche und Online-Verkauf mit Hygiene. Und ist das nicht, machen die Leute das wirklich, wollen die das nicht lieber aus dem Laden haben? Aber es gab eigentlich niemanden, der grundsätzlich daran gezweifelt hat, dass das Konzept funktionieren kann.
Ah ja.
Also gerade eben dieses Online-Only-Ding, wir sind aufgewachsen mit Social Media. Es gibt natürlich viele große Unterwäschefirmen, die inzwischen auch gut laufende Online-Shops haben, die aber alle eine Generation oder zwei älter sind als wir und wo ganz eindeutig Social Media wie Facebook, Instagram und so weiter noch eher in den Kinderschuhen stecken. Und das war für uns natürlich schon ein Punkt, wo wir gesagt haben, da können wir sofort zu 100% loslegen und das muss dann erstmal einer nachmachen.
Klar.
Und damit konnten wir schon auch, glaube ich, eigentlich jeden relativ schnell überzeugen, dass es sich zumindest lohnt, das mal zu versuchen.
Genau, und ich glaube auch, der Punkt ist, also ich glaube, natürlich, das Produkt muss stimmen, das muss in sich stimmig sein, aber ich glaube, eine erfolgreiche Marke macht weniger das Produkt aus, als das drumherum. Also natürlich ist muss das Produkt passen in all seinen Belangen, aber ich glaube, das, was man eben drumherum machen kann, und davon waren wir eigentlich von Anfang an überzeugt, dass wir das leisten können, dass wir die Marke so präsentieren können, dass die Kunden es attraktiv finden. Natürlich spielt das Produkt einem auch ein bisschen in die Karten. Also
ein Reißwolf, halt
genau, und ein Reißwolf zu in Social Media und Social Marketing zu bewerben, ist natürlich deutlich schwieriger als Unterwäsche. Also gerade was Frauenunterwäsche angeht, da hat man natürlich auch einfach schöne Bilder im Kopf und kann natürlich auch mit schönen Bildern werben.
Klar.
Und wirklich Zweifler deswegen in dem Sinne hatten wir eigentlich nie. Also Skeptiker ja, am Anfang auf jeden Fall. Ich würde auch sogar sagen, meine Mutter war am Anfang auch nicht so 100% davon überzeugt, aber als sie die Sachen dann auch das erste Mal in der Hand hatte und sich das alles mal angeguckt hat, hat sie auch gesagt, ja, ihr macht es zumindest anders als andere. Und wie du ja vorher auch schon gut gesagt hast, der Markt, es gibt eine Auswahl an Marken, die es auch schon seit langem gibt. Man muss einfach nur Sachen anders oder besser machen und deswegen haben wir eigentlich auch, also wir beide, also ich zumindest nie daran gezweifelt, dass das funktioniert.
Sonst würden wir, glaube ich, nicht hier sitzen. Steckt ja schon auch ein bisschen
nicht mehr, genau. Hat mir vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Und also bestellen kann man seit 2016 oder 2015? Seit 2016. Wann ist der?
Seit dem 1.7.2016. Wir sind jetzt gerade seit einem Jahr quasi online.
Ah, okay. Genau. Und da eine erste Bilanz scheint ja eben angeklungen zu sein, dass es für euch durchaus in Ordnung ist. Also keine Reue diesbezüglich.
Nein,
im Gegenteil.
Nicht. Im Gegenteil. Also es ist natürlich klar, wir sind noch nur zu zweit mit einer Praktikantin. Das ist natürlich schon ein Haufen Arbeit, den wir da stemmen.
Ja.
Aber es macht super viel Spaß, sowieso das ganze Team hier, auch wir sitzen ja noch bei Kerbholz im Büro mit drin und auch das ist einfach eine super, super Gemeinschaft hier, es macht tierisch viel Spaß und dann stemmt man das eben auch gerne.
Klar.
Und wenn man dann auch noch merkt, dass es funktioniert und beim Kunden eben auch so ankommt, wie man sich das erhofft hatte, dann macht es umso mehr Spaß.
Schön.
Ja,
ich habe mich
auch
ein bisschen gefragt, so, woher man überhaupt weiß, wieso der Unterwäschebedarf und die Vorlieben der Leute sind. Also jetzt mal bei Männern angefangen, tragen die eher so Sportslips oder tragen tatsächlich 90% eher so weite Boxershorts. Wie kriegt man das raus?
Gibt es da so Studien? Zum einen gibt es da schon auch Marktstudien und Statistiken zu. Dann zum zweiten haben wir eben auch unseren Produzenten, der das seit fast 100 Jahren macht. Der hat auch eigentlich so alle gängigen Formen mehr oder weniger. Aber wenn man es dann mal reduziert auf das Produkt, sind es eigentlich nur drei verschiedene Formen. Also entweder die Pants, die eben eng anliegende Beine hat und eng ist, den klassischen Sportslip, den man eher vielleicht von Opa kennt, und eben dann die weite Boxershorts. Und alles andere sind nur Variationen davon, ob man es dann mit breitem Gummibund hat, farbig und die Materialien eben, aber an für sich ist es das. Und wir bieten eigentlich alle drei Formen an. Klar wissen wir anhand unserer Verkaufsstatistiken, welches das erfolgreichste Modell ist.
Aber das wussten wir vorher nicht so richtig. Ja, also als du gesagt hast, wir nehmen 10 Sportslips rein, weil, keine Ahnung, gerade sportliche Zeiten in Anführungszeichen, nur die Dinger.
Wissen kann man das, glaube ich, sehr schwierig. Wie Benni schon angesprochen hat, unser Produzent hat selber auch eine große Kollektion, die er für sich selber macht und im Handel verkauft seit vielen Jahren. Das heißt, da haben wir natürlich ein bisschen davon profitiert, was die uns so empfohlen haben. Mhm. Also die haben natürlich klar gesagt, dass bei uns geht das am besten, das am wenigsten gut, aber da merken wir, es wird ein bisschen mehr. Und,
ja, das ist ein Hinweis.
Dann, und wir haben das Glück, dass wir im Grunde selber zu unserer Zielgruppe gehören, sodass wir in unseren Freundeskreisen eben natürlich auch vorher Umfragen gemacht haben. Ne? Das wären die Möglichkeiten, was würdet ihr davon nehmen, warum und so weiter. Also das haben wir schon versucht, so gewissenhaft wie möglich im Vorhinein quasi auszubaldowern, wo wir da die Schwerpunkte setzen. Und das hat auch in den meisten Fällen eigentlich gut geklappt.
Ja, und wir das generell immer als Prinzip sehen. Also die Sachen müssen uns prinzipiell auch einfach gut gefallen. Also ich glaube, wir würden jetzt nie ein Produkt auf den Markt bringen, wo wir beide, Sarah aus Frauensicht und ich aus Männersicht, sagen würde, das ist irgendwas, was uns selber gar nicht zusagt, weil, wie gesagt, zum einen bilden wir perfekt eigentlich unsere Zielgruppe ab.
Sag kurz, wenn ich dich unterbreche, eure Zielgruppe, wie würdet ihr dir einklammern? Also was?
Wir hatten ursprünglich gedacht, dass sie deutlich jünger ist, als sie tatsächlich sich herausstellt zu sein. Wir haben jetzt so, Stand jetzt würde ich sagen, 25 bis deutlich über 45 hinaus.
Genau.
Die älteren Kunden trifft man natürlich deutlich häufiger auf den Endkundenmessen. Das sind weniger die Online-Shopper.
Ja.
Online sind es definitiv eher die Jüngeren. Wir merken, dass Facebook und Instagram für uns extrem gut funktioniert als Kanäle und da sind sicherlich jetzt nicht unbedingt noch weit über 40, 50-Jährige unterwegs.
Obwohl also sich
40
das,
wahrscheinlich
obwohl
inzwischen
genau,
schon,
das
über
Bild
50,
auch,
weiß ich nicht.
Man wird ja selber auch älter.
Das und ist das Ding.
Korrekt, ja.
Und mittlerweile ist Facebook eben auch nichts mehr für die wirklichen Teenies. Die sind wieder, die sind mit Snapchat und sonst was unterwegs.
Aber die wirklichen Teenies, dafür sind wir dann schon auch, glaube ich, inhaltlich vielleicht noch eine Nummer zu komplex und vom Preis her dann nicht ganz billig genug.
Stimmt, vergisst man auch oft, ne?
Also für uns sind, also wir verkaufen die Boxershorts für 19,95. Das ist jetzt kein Hammerpreis, also bei H&M gibt es dann wahrscheinlich einen Dreierpack für 19,95, aber dafür wissen wir halt, was bei uns dahinter steht, welche Materialien das sind, welche Produkte da während des Prozesses eingesetzt werden und wer die Sachen genäht hat und das ist was dann, denke ich mal, ab etwa Mitte 20 den Leuten auch durchaus ein bisschen was wert ist.
Und bei den Frauen ist, glaube ich, auch noch verstärkt produktabhängig, was die die Käuferschaft so ein bisschen angeht. Bei Männern, glaube ich, ist das ziemlich homogen, würde ich jetzt mal behaupten, aber ich glaube, bei Frauen ist es schon so ein bisschen auch, das sind eher Teile, die auch die Mama anziehen würde. Also ich kann von meiner Mutter nur sprechen, die würde halt bei manchen Sachen, die wir haben, das ist ja zu jung oder zu modern oder sonst irgendwas. Deswegen war das von Anfang an auch, wie gesagt, auch schwer zu sagen, aber mittlerweile haben wir unsere Zielgruppe, glaube ich, so ganz gut auch identifizieren können.
Na schön, ja. Das ist ja so ein bisschen so dieses Thema, dass man bei Facebook natürlich auch ganz, ganz, ganz praktisch die Statistiken hat. Das heißt da quasi auch eine Art kostenloser Zielgruppenanalyse, ob die jetzt alle auch automatisch Käufer sind, weiß man natürlich nicht, aber sie haben natürlich irgendein Interesse an der Marke zumindest, wenn sie Fan werden. Bei Instagram ist es meines Wissens, glaube ich, noch nicht in der Ausgefeiltheit sichtbar, kommt aber sicherlich noch, könnte man sich vorstellen, bei dem gleichen Konzern.
Ja.
Vielleicht die Preis-Range, eben angedeutet, Boxershorts um die 20, bei Frauen geht es, glaube ich, so im Schnitt bei so normalen
bei 16,
Unterhosen
16,
so
17 Euro los.
16 los, bis das teuerste Produkt ist, wie gesagt, unser Einteiler. Der kostet 69,95.
Den gibt es auch nur zu Weihnachten als Sonder.
Den gibt es immer, aber man schenkt ihn zu Weihnachten verstärkt natürlich.
Ja, wir waren tatsächlich bei Horst, heißt der Gute, ja?
Ja.
Er heißt Horst, weil einer der Chefs bei unserem Produzenten in Albstadt heißt Horst. Und wir waren so happy, dass sie uns so als so völlige Newcomer dann schon direkt als Kunden angenommen haben, dass wir ihm als Dank den Horst gewinnt haben.
Verstehe.
Ich bagger immer noch so ein bisschen, dass ich ein Foto von Horst in Horst kriege. Ich bin guter Dinge, dass ich das vielleicht dieses dieses Jahr zu Weihnachten schaffe.
Ja, du sprichst es gerade an, dieses Thema Namen. Ist ja auch witzig, weil man sich natürlich dann irgendwie so ein bisschen, ich bestelle mir immer einen Edwin oder ich bestelle mir einen Karl-Heinz oder das sind ja oft auch so althergebrachte ältere, deutsche Namen. Ne? Habt ihr die so verinnerlicht, dass ihr sagen könnt, bring mir mal irgendwie zwei Mann Paul aus dem Lager mit? Ja, also auf die.
Also wir reden eigentlich nur in den Artikelnamen.
Ja? Genau. Ja? Achso, okay. Das T-Shirt ist der Paul.
Der genau. T-Shirt ist der Paul, ja.
Ah ja, okay. Wie kam es zu der Namensgebung?
Mein Mann heißt Paul.
Ach so.
Insofern ist das ganz, ganz praktisch. Gerade da durfte mein Mann Namenspate stehen.
Perfekt.
Deine Freundin hat auch die Lieselotte, so ein Damen-Tanktop.
Und sonst sind es, wie gesagt, die Tanten. Opas, Omas. Wir fragen auch manchmal bei neuen Namen einfach mal im Büro rum, wie heißen eure Großeltern? Und wenn uns ein Name gefällt, also da ist weniger Kalkül dahinter, als man vielleicht vermuten kann. Das sind einfach nur Namen. Wir haben einfach auch die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut funktioniert. Die Kunden finden es, also
lustig,
der überwiegende Teil findet es sehr, sehr positiv. Und die damit gar nichts anfangen können, die finden es aber halt auch nicht negativ. Deswegen haben wir uns dafür entschlossen, das so zu machen. Und ich finde es auch einfach schöner, wie wenn das Produkt jetzt 3, 7, 8, 9, 5 heißen würde.
Also die sagen nicht so, hier ist Hipster, was soll das Hipster-Gefasel da?
Im Gegenteil, also gerade bei den Endkunden, wie das online ist, weiß ich natürlich nicht, aber bei den Endkundenmessen merken wir, das sind ganz oft Leute, die stehen und sagen, ach Mensch, Friedrich ist ja lustig, so heißt mein Papa. Ach, das wäre doch eigentlich ein schönes Geschenk
zu
Weihnachten.
Ideal, der Bernhard.
Genau.
Ja, okay.
Bernhard gibt's auch.
Verstehe. Witzig. Ja, genau. Also ich hatte so beim Thema Unterwäsche generell noch so diesen Aspekt, was so Kundenfeedback betrifft, wir hatten es vorhin ja schon mal kurz, ist ja auch ein bisschen delikat, wenn die Leute sagen, möglicherweise sagen, mir passt die Unterhose nicht, damit könnt ihr aber sozusagen für die weiteren Produktionsschritte ja nur bedingt was anfangen. Also wenn die zum Beispiel sagen, die sitzen zu eng in der Po-Ritze, wäre schon ein bisschen deutlicher, für euch vielleicht die wichtigere Info, aber wie oft kommt so ein bisschen detaillierteres Feedback oder müsst ihr dann
das
tatsächlich?
Das kommt schon tatsächlich.
Kommt schon.
Ja, das kommt schon. Also wir hatten auch schon sehr lustig detaillierte Kundenfeedbacks.
Mir wurde die Brust unglaublich eingepresst, ich konnte nicht mehr atmen.
Das war tatsächlich bei dem Herren-Sportslip.
Ja.
Also das kommt schon. Meistens ist es tatsächlich, dass sie sagen, der Bund ist zu eng oder das Körbchen vom BH war einfach nicht genug Stoff dran oder sowas. Aber es sind schon eigentlich meistens Sachen, mit denen wir was anfangen können.
Und die ganz krassen Sachen bleiben eigentlich meistens aus, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja,
also
ganz,
jetzt so
ganz schlimm ist es bisher nicht gewesen. Ja. Nee.
Also so, dass man rot wird beim E-Mail-Lesen, passiert eigentlich nicht.
Alle. Ja, das stimmt schon.
Okay, okay. Dann noch eine kleine Pause an der Stelle und dann hätte ich noch 2, 3 Fragen zum Thema Fairtrade. Fenster zum Hof, heute tatsächlich aus dem Hof selbst, bei Ehrlich Textil. Thema Fairtrade ist natürlich auch ein elementar wichtiges Thema, was in den letzten Jahren so ein bisschen natürlich, oder ein bisschen schon deutlich präsenter geworden ist, nicht nur bei Mode, sondern eigentlich auch natürlich bei Ernährung, bei Reisen, wo auch immer. Für mich, wenn ich so ein bisschen jetzt so überlegt habe oder auch so in Vorbereitung auf das Gespräch, allein preistechnisch, bei euch geht es jetzt ja eigentlich noch, aber ist es schwer möglich, in allen Bereichen irgendwie entsprechend nachhaltig irgendwie zu agieren? Also fliegt man jetzt mit dem Flugzeug, kauft man nur Öko-Obst, ne? Mode, was auch immer. Wenn man überall sozusagen den vermeintlich richtigen Weg geht, wird es wahrscheinlich möglicherweise zu teuer. Das heißt, man muss tatsächlich dann den Schwerpunkt setzen, wo setzt man selbst an? Wie ist das bei euch? Ist dann irgendwie die Mode ein elementarer Teil und dafür verzichtet ihr beispielsweise fliegt auch mit dem Flugzeug, auch wenn es dann irgendwie ein bisschen mehr CO2...
Also ich gebe dir völlig recht, das in jedem Bereich des Lebens zu machen, da muss man, glaube ich, A, sehr viele Abstriche machen, die vielleicht oder die sehr wahrscheinlich nicht jeder bereit ist zu machen. Und es sind natürlich auch teure Sachen, beziehungsweise es gibt gewisse Sachen, die dann schlichtweg einfach nicht mehr möglich wären.
Ja.
Also nach Thailand komme ich nicht mit dem Zug.
Richtig.
Und wenn ich unbedingt nach Thailand will, dann steige ich auch in den Flieger.
Ja.
Was wir uns eingangs überlegt haben, das hat der Benni hat auch vorhin schon mal angesprochen, ich gucke tatsächlich ziemlich genau darauf, was ich für Lebensmittel kaufe, wo ich die kaufe. Also ich achte darauf, dass ich auch beim Supermarkt zumindest mal regionales Gemüse kaufe, eben keine Mangos, die aus Chile eingeflogen wurden, so ungefähr. Dafür esse ich dann extrem selten mal eine Mango. Mhm. Das ist der Abstrich, den ich bereit bin zu machen.
Ja.
Und bei Kosmetik und so weiter gucke ich schon auch so ein bisschen, was schmiere ich mir da auf die Haut. Und das Gleiche gilt für mich tatsächlich auch für Bekleidung. Also ich habe Modedesign studiert, das heißt, ich bin schon eine ganze Weile in dieser Branche unterwegs. Und es ging bei mir relativ schnell, dass ich gemerkt habe, also selbst die 20 Euro für irgendwie die drei H&M-Teile sind eigentlich zu viel Geld dafür, dass ich nach dreimal waschen wegschmeißen kann.
Und ja, zum einen das, und wenn sie jetzt irgendwie nur im Schrank rumliegen und man sie eigentlich am Ende gar nicht so oft trägt, ist ja auch irgendwie ärgerlich. Auch dann kann man doch,
genau. Ich glaube, wir haben tendenziell alle sowieso viel zu viel Kram, den wir besitzen, den niemand wirklich braucht.
Auf jeden Fall.
Und klar, gerade bei jungen Frauen, als ich eine Schülerin war, bin ich im Grunde jedes dritte Wochenende mit meinen Mädels shoppen gegangen. Ja. Es gab genug Billiges, was man sich auch als Schüler
mitnehmen konnte. Gibt's so, es war jedes zweites Wochenende.
Vielleicht war es auch jedes zweite Wochenende und ich war wahrscheinlich jedes Mal bei H&M.
Genau.
Finde ich auch legitim, ist völlig in Ordnung. Inzwischen, also besonders viel reicher als Schülerin bin ich leider immer noch nicht, aber inzwischen ist es mir eben so, dass ich sage, okay, ich gehe vielleicht alle 4 Monate mal einkaufen und dann kaufe ich mir 2 Teile, die ich dann aber auch die nächsten 3, 4, 5 Jahre lang trage regelmäßig. Hm. Und das ist schon was sich bei mir definitiv verändert hat. Und was ich auch so aus der Modebranche kommt, tatsächlich erlebe, dass das gerade in den letzten 3, 4 Jahren sich auch tatsächlich bei der breiteren Masse der Endkunden durchzusetzen scheint. Endlich.
Ja. Wie siehst du das?
Ähnlich wie Sarah. Ja. Ich versuche das eigentlich in jedem Bereich einfach ein bisschen mit mehr Nachdenken Sachen zu machen. Also gar nicht so, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo auf der Autobahn unterwegs bin und ich habe eben gerade Bock auf eine Banane, dann ist es schon auch mal die Banane, die ich an der Tankstelle bekommen kann.
Klar.
Dass die jetzt wahrscheinlich, wie den Weg dahin gefunden hat, sei mal dahingestellt. Aber ich finde es immer so, wenn man in der Situation sich Gedanken machen kann und es nicht spontan oder sonst irgendwas ist, dann versuche ich natürlich schon auch darauf zu achten, bei Textilien, wo sie genäht sind oder wo sie hergestellt wurden. Da ist es eigentlich sogar fast, also da geht es mir sogar fast eigentlich eher darum, wo die Sachen auch gefärbt werden und sowas. Mittlerweile, klar, Kinderarbeit gibt es in Asien immer noch, aber ich glaube, das ist bei den Großen auch nicht mehr der Fall, dass man das da antrifft, also nicht, zumindest nicht mehr so verstärkt, aber zum Beispiel gerade was Farben angeht und sowas, finde ich halt so, unsere Sachen sind alle in Deutschland gefärbt, auf der Schwäbischen Alb, und da weiß man eben auch, die Abwässer gehen zum Beispiel ganz normal in die Kanalisation, die haben zwar ein Auffangbecken davor, aber die Sachen werden danach wieder ins Abwasser sozusagen zurückgegeben, das heißt, und die Auflagen
vorher aufbereitet, ne?
Vorher aufbereitet, ja, aber Trinkwasser ist das strengst überwachteste Lebensmittel in ganz Deutschland, deswegen weiß man, dass die Sachen, die man da bekommt, auch irgendwie in keinster Weise irgendwie gesundheitlich schädlich sein können, aber sonst ist es bei mir auch, ich gucke bei Lebensmitteln drauf, ich brauche kein Kilo Hühnchenfleisch für 1,99, wenn man sich dann überlegt, das kann ja irgendwie auch gar nicht funktionieren. Ja. Ich finde, es muss immer so mit ein bisschen Menschenverstand auch dabei sein. Also wenn Sachen dann so irrational günstig sind, müssten eigentlich bei allen schon die Alarmglocken angehen. Die gehen bei mir mittlerweile an. Ich gebe Sarah vollkommen recht, das ist ein Ding, wo man auch ein bisschen reinwächst. Wir wurden, glaube ich, auch einfach nicht so erzogen. Ich glaube, wenn heute Kinder auf die Welt kommen und Eltern schon haben, die das machen, sind vielleicht schon früher dazu bereit, weil einfach sie vielleicht ein bisschen mehr darauf eingestellt werden. Ja. Eventuell, könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
Also ich habe das schon, glaube ich, auch von zu Hause viel von vornherein mitgekriegt. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich glaube, das kommt total darauf an, was man jetzt, ich meine, wir sind jetzt alle Anfang, Mitte 30, irgendwann wird jeder von uns vielleicht auch eine Familie gründen, Kinder kriegen, und ich glaube, das ist einfach heutzutage schön, dass es einfach ein ganz offensichtlicher Bestandteil der Gesellschaft auch ist, dass man für sowas ein Bewusstsein entwickelt.
Es ist ja, um Bezug zu eurer Firma zu haben, natürlich spielt euch gewisserweise auch sofern in die Karten, dass das Produkt ja genau in diese Richtung auch geht.
Ja, beziehungsweise deswegen haben wir es auch gemacht.
Genau, okay, ja. Weil,
Und der Preisfaktor ist für mich halt, also ich kann es vollkommen verstehen, dass Leute eben keine 1995 für eine Unterhose ausgeben können, wenn sie eben zwei- oder eine vierköpfige Familie zu ernähren haben und Alleinverdiener sind und wirklich halt am Existenzminimum irgendwo sich bewegen, dass so jemand dann auch irgendwo hingehen kann, wo natürlich 10 Unterhosen für 50 Euro bekommt, vollkommen legitim. Ich finde aber, es ist halt auch ein bisschen die Aufgabe von Leuten, die sich eben auch leisten können, vielleicht ein bisschen drauf zu achten. Ja. Und das finde ich eigentlich immer wirklich mit Abstand am schlimmsten, wenn man sieht, Leute, die könnten sich das leisten, sind aber wirklich nur, also keine Ahnung, kaufen wirklich nur das Billigste vom Billigen. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil sie die Möglichkeiten eigentlich hätten, ohne dass ich das verurteile in irgendeiner Art und Weise. Und ich persönlich finde es aber einfach irgendwie ein bisschen schade, weil sie es einfach anders machen könnten. Und das ist natürlich schon auch immer ein Faktor. Deswegen war das auch ein Aspekt, warum wir gesagt haben, online only, weil ich finde, so nachhaltige Produkte oder wenn du auch dir Nachhaltigkeit als Firma auf die Fahnen schreibst, dann aber nur Produkte anbietest, die extrem teuer sind, ist deine Zielgruppe halt schon extrem klein. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen was machen, was sich eigentlich an für sich viele Leute leisten können. Wie gesagt, wir können nicht mit Zara und H&M konkurrieren, das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Klar. Aber was würde das jetzt bringen, wenn unsere Unterhosen das Fünffache kosten würden, dann wäre das wirklich eine sehr, sehr elite Zielgruppe, die sich das dann nur noch leisten könnte. Dann finde ich, ist das auch so ein bisschen den Auftrag, den man als Firma sich auch auf die Fahnen schreibt, ein bisschen verfehlt, ja, auf jeden Fall.
Ich stelle es mir auch irgendwie so vor, dass es ja irgendwie ein schöneres Gefühl ist, wenn man weiß, dass eigentlich ein paar mehr Leute die eigenen Sachen in dem Fall tragen, als wenn die Zielgruppe so spitz ist, dass man einmal im Monat irgendwie ein
genau.
Sondereditionsstück verkauft. Das ist vielleicht super geil, aber ja, ist ja schon schöner, wenn es ein bisschen einen größeren Markt findet und eine größere Zufriedenheit
ja,
irgendwie
man,
bei mehr Leuten.
Ja, man will ja, wenn man da jetzt so viel Arbeit und Herzblut reinsteckt, dann will man ja auch, dass das in irgendeiner Art und Weise innerhalb, zumindest schon mal innerhalb der Branche auf die Seite rutscht, wo sich so ein bisschen was in Richtung Zukunft bewegt. Und klar, das schafft man natürlich schneller, wenn man mehr Leute damit mit ins Boot holen kann.
Ein weiteres Thema, was ich noch total interessant finde, ihr hattet es auch schon anklingen lassen, das Thema Werbung, wie ihr die Marke bekannt macht, immer noch und eben auch damit angefangen habt. Social Media als Thema ist sehr wichtig für euch, habt ihr gesagt. Macht ihr noch anderweitig Aktivitäten? Oder generell, wie macht ihr Ehrlich Textil bekannt?
Also der Hauptmarketingkanal ist Facebook und Instagram. Mittlerweile gehört Instagram ja auch zu Facebook. Das ist auch einfach die Zielgruppe, die am besten funktioniert für uns auch, unterm Strich, also was einfach auch den Erfolg ausmacht. Andererseits versuchen wir natürlich auch Kooperationen mit Influencern zu machen, aber die jetzt nicht unbedingt nur monetär zu begeistern, sondern auch einfach von der Marke zu begeistern und sagen so, wir können euch jetzt keine großen Budgets geben dafür, dass ihr Fotos macht, aber glaubt doch mit uns ein bisschen an die Sache. Und erstaunlicherweise gibt es dann doch recht viele, die das auch bereit sind, dafür das zu machen, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ansonsten sind wir, also wir haben eine ganz klassische auch Presseagentur, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Also da geht es auch an die Printmagazine und mit Pressemitteilungen. Wir versuchen Kooperationen mit anderen Webpages oder so Portalen zu machen. Utopia ist da zu nennen. Das ist Deutschlands größte Homepage
Lifestyle,
für Nachhaltigkeit.
Ne? Nachhaltigen Lifestyle irgendwie, ja.
Man schafft auch Marketing-Effekte eben durch unsere Endkundenmessen. Also man merkt dann schon, dass in den Städten, in denen man war und die Besucher, die erzählen das dann wahrscheinlich, wir verteilen dann relativ viel Flyer auf den Messen, dass man auch so ein bisschen in Erinnerung bleibt. Was machen wir noch?
Ja, also ich glaube, das ist relativ allumfassend. Also wir schalten jetzt keine Anzeigen mehr in Zeitungen oder Printmagazinen. Das
ist ja auch immer noch relativ teuer. Ne?
Ist sehr teuer dafür, dass man A, überhaupt nicht messen kann, was es gebracht hat nachher. Das ist ja das Schöne am Online-Marketing, dass du eigentlich ziemlich detailliert weißt, hat das was gebracht oder nicht.
Ja.
Und wir glauben, dass das Publikum, was wir erreichen, eigentlich hauptsächlich sich online rumtreibt. Und ich glaube, dass wir da unsere Kanäle relativ sofort gefunden haben und das hat auch perfekt funktioniert.
Und sind auch immer bereit für irgendwelche Kooperationen, die ein bisschen
das mal ab und zu noch mit anderen Marken.
Genau. Oder keine Ahnung, wir haben, wie hieß der Singer-Songwriter?
Der eine.
Ja, das war zum Beispiel
der mit der Gitarre.
Frag doch nicht.
Den haben wir auf seiner Tour unterstützt. Okay. Der war nämlich auch für seinen Musikdreh mit Freunden von uns und Bekannten von uns in den USA. Die haben so einen alten Schulbus umgebaut und sind mit dem durch die USA getourt.
Okay.
Content, genau. Und für solche Sachen sind wir eigentlich immer offen. Also man kriegt wirklich auch, nicht tagtäglich, aber schon doch häufiger irgendwelche Anfragen, ob man nicht irgendwo was sponsern, unterstützen will. Zum Beispiel haben wir jetzt erst vor kurzem in Köln eine Kooperation mit einer Ernährungsberaterin und sie ist Fitnesscoach.
Sie ist Fitnesscoach und Ernährungsberaterin, glaube ich. Und dann eine Bloggerin, die bei diesem Green Lifestyle Blog macht. Und die haben eine Shooting-Kampagne ins Leben gerufen und wollen eben, das Wohlfühlgewicht ist pro Person ganz unterschiedlich.
Ja.
Das kann auch mal eine 34 sein, das kann aber genauso eine 44 sein oder eine 46. Mhm. Und die Ernährungsberaterin vor allem, ich glaube, auf deren Idee ist das gewachsen, die sagte, es ist so schön, oder also für mich schön zu sehen, ich habe ganz unterschiedlich alte Kundinnen hauptsächlich, die sich von mir trainieren lassen. Und ich merke da eben auch, dass ganz unterschiedliche Körpertypen sich mit einem ganz unterschiedlichen Gewicht wohlfühlen.
Ja.
Und das würde sie eben, wollte sie gerne so ein bisschen zeigen.
Ja.
Und denen auch in dem Sinne eine Plattform bieten, wo die Mädels oder Frauen eben auch selber zeigen können, dass sie sich wohlfühlen, ohne dass sie eine Mini-Größe haben.
Interessant.
Ne?
Auf den Aspekt komme ich tatsächlich gleich nochmal kurz zu sprechen. Bei Facebook noch eine Rückfrage kurz dazu. Wie sieht da die Werbung bei euch aus? Ist es einfach, dass ihr es als Plattform nutzt, um eine Präsenz zu haben oder bewerbt ihr tatsächlich auch eure Posts oder schaltet tatsächlich konkret Anzeigen?
Wir schalten Anzeigen, wir bewerben Posts, also eigentlich alle Möglichkeiten,
die Facebook Bandbreite.
Uns bietet.
Ja.
Okay, genau. Ja, dann, weil du es gerade angesprochen hast, haben wir das Thema Körpergefühl. nach wie vor ist es ja so, oder ist ja auch immer in der Diskussion, dass die Unterwäschefotografie ja doch in der Regel mit relativ schlanken Körpern passiert. Bei Männern, bei Frauen eigentlich auch. So ist zumindest auch meine Wahrnehmung. Ein paar Leuten habe ich gesprochen, die auch gesagt haben, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich das sehe, klar sieht das bei den Körpern gut aus, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht doch nicht die richtige Marke für mich, weil ich habe ein paar Kilo mehr drauf, ist auch okay für mich, gucke ich mich möglicherweise eher nach Marken um, wo tatsächlich die Art von Körper auch in der Werbung zu sehen ist, in Anführungszeichen. So, ne?
Völlig.
Kriegt ihr das auch in der Diskussion mit?
Auf jeden Fall. Also wir haben ja, das kommen wir so ein bisschen aus der Ecke, dass wir gesagt haben, bei Frauen, wir machen BHs komplett ohne Polsterung, ja, ohne Unterstützung, ohne Drahtbügel und sowas drin. Das schließt unserer Meinung nach, auch der Meinung unseres Prozenten nach, eine sehr große Körbchengröße leider aus, weil ab einer gewissen Körbchengröße braucht man oder braucht Frau in den allermeisten Fällen eben ein bisschen Unterstützung. Und daher kommt natürlich auch, dass wir mit den absoluten Standardgrößen unsere Kollektion gestartet sind. Ne? So von 36 bis 42, das ist so der Standard Größenrange, die man so macht. Wir hätten schlichtweg auch keine Möglichkeit gehabt, da von 34 bis 46 sofort einfach mal alles ans Lager zu legen,
okay,
auf gut Glück.
Ja.
Und dementsprechend haben wir natürlich auch in unseren ersten Fotoshootings mit Mädels, die Fotomustergröße ist eine 38, also eigentlich eine ganz, denke ich, eine normale Standardgröße. Und dementsprechend sind das aber natürlich auch schlanke Frauen gewesen. Wir haben vor allem darauf geachtet, dass sie eben kleinen Busen haben, weil wir gesagt haben, Unterwäschefotografie muss nicht immer mit so einem Mega-Dekolleté daherkommen, weil es geht uns nicht darum, Sex sells, sondern eben es geht uns um das Wohlfühlgefühl dabei. Aber ja, also wir haben auch auf Facebook schon den ein oder anderen Shitstorm über uns ergehen lassen, wegen unserer Bilder. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass die Mädels, die wir da fotografiert haben, alle gesunde, selbstbewusste, glückliche junge Frauen sind.
Ja, das ist so ein heiß diskutiertes Thema. Ja, so, ne? Da kann ja schon irgendwie tatsächlich ein normales Bild bei irgendeinem schon eine Entrüstung auslösen.
Das bewerte ich auch nicht. Ich finde es zu gewissen Graden absolut verständlich. Es ist natürlich schade, wenn man dann versucht, sich dafür, nicht, ich möchte gar nicht sagen, zu rechtfertigen, sondern versucht zu erklären, warum es zu diesen Bildern gekommen ist. Ist, dass man da eben bei vielen Leuten auch einfach überhaupt keine Chance hat, mit denen ins Gespräch zu kommen. Das ist so, da muss man sich, glaube ich, mit abfinden. Wir haben aber natürlich auch gelernt aus dem letzten Jahr, einfach schlichtweg, was die sachlichen Anfragen angeht, Kundenanfragen. Und es waren eben doch sehr viele Frauen dabei mit größeren Brüsten vor allem, die sagten, naja, stimmt schon, natürlich braucht man da irgendwann mehr Halt, aber so, ich bin noch relativ jung, bei mir, ne, ist es noch nicht nötig, dass ich da besonders viel stütze, aber ich würde mich freuen, wenn ich bei euch einkaufen könnte. Nur bis zur 42 ist für mich einfach nicht groß genug.
Alles klar.
So, und das heißt, dann kam diese Shooting-Anfrage dazu und wir haben also uns entschieden, dass wir bis zum Weihnachtsgeschäft, glaube ich, werden wir die Sachen kriegen, bei den Frauen noch bis Größe 46 hochgehen bei ausgewählten Teilen.
Ah ja.
Und das ist halt super schön, dass wir dann dementsprechend auch dieses Shooting schon eben mitmachen konnten.
Klar,
weil
passt
wir
ja dann
sagen
ganz gut
konnten,
rein.
Hey, wunderbar, sucht euch aus, wir haben von Größe 34 bis Größe 46 und es war auch quasi für jede Größe eigentlich was dabei. Und das geht, glaube ich, in eine schöne Richtung.
Ja, und wie gesagt, das ist auch dann auch das dem Kundenfeedback geschuldet oder eigentlich das sehr Erfreuliche, das zu verdanken, dass wir eben auch das Feedback direkt dann umsetzen können. Also wie gesagt, wir hatten am Anfang eine 34 auch nicht im Programm und haben eben auch viele Kundinnen gehabt, die sagt so, die 36 ist mir leider zu groß, ich brauche eine 34, ich bin zwar gesund oder ich bin gesund, aber leider bin ich einfach super schmal. Deswegen haben wir auch bei ausgewählten Produkten eben eine 34 ins Programm genommen und so erweitert wird sich das auch in der nächsten Zeit oder mittel- und langfristig auch wahrscheinlich noch erweitern.
Oder verschieben,
genau. Wir wollen per se niemanden ausschließen. Also das würde uns überhaupt nicht in den Sinn kommen, das so zu machen.
Ich hatte letztens wieder so zwei, drei Bilder gesehen und Artikel gelesen zu diesem Thema. Der neue Mann, also neue Mann gibt es wahrscheinlich schon, diese Überschrift seit vielen Jahren. aber der neue Mann war so wurde da skizziert als der gemütliche Grummelpapa, der so einen leichten Bauch hat, so ein bisschen Übergewicht, aber das ist einfach die Lässigkeit, mit der er durchs Leben geht. Und sehe aber auch wenig Fotos mit Unterwäsche, wo dieser Körper, der gemütliche Körper, mit Mitte 30 oder 40 dann irgendwie tatsächlich abgebildet ist. Also da ist ja auch noch meistens ein sportlicher Körper.
Ja,
so.
Also gerade auch bei Männermodels geht es uns eigentlich erster Linie, also dass sie nicht aussehen wie Mr. Proper, das auf jeden Fall nicht. Und sie sollen einfach eigentlich sympathisch rüberkommen. Also mir geht es gar nicht darum, ich brauche keinen mit einem Waschbrettbauch und der super trainiert ist. Eigentlich geht es um das, was das Model einem so aussagt. Und da ist immer so der Faktor für uns, du musst ihn als Mann sympathisch genug finden, weil den 18-jährigen Meister Proper, der dann da in Boxershorts steht, den findest du eigentlich als Mann auch eher unsympathisch.
Das heißt, ihr geht mit denen erstmal Bier trinken und dann wird der Körper angeguckt. Dann.
Das Bier trinken wir meistens nach dem Shooting.
Ja, genau.
Aber ja, also wie gesagt, das kommt ja an den Setcards der Models oder so, kommt ja schon rüber. Ja. Oder wir kennen die Models auch. Das ist auch schon öfters der Fall gewesen. Ja. Und eigentlich muss so der Vibe eher stimmen. Und das ist eigentlich ich war bei jedem Fotoshooting, das wir bis jetzt gemacht haben, auch live anwesend. Es hat eigentlich immer echt super funktioniert. Die Chemie hat gestimmt. Das sind alles super, ja klar, sportlich sind auch Models, klar. Aber wir achten da eigentlich eher auch auf so die Diversifizierung. Oh je, schwieriges Wort.
Ja, das ist ein schwieriges Wort.
Puh, und es ist Freitag. aber ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Ich finde halt auch, ich weiß halt nicht, ob die Zielgruppe vielleicht auch nicht bereit ist für solche Fotos. Könnte ich mir vielleicht
auch vorstellen. Ich kann es auch nicht beurteilen.
Ich weiß
genau,
es auch nicht.
Weiß man nicht. Müssen wir
ich glaube aber bei dem Herzfood hieß es. Oder wie hieß es?
Herzfood.
Bei dem Shooting waren, glaube ich, auch zwei Männer dabei.
Ich habe die Bilder noch nicht gesehen,
aber ich glaube, es waren auch zwei Männer dabei. Und es ist schon so, dass wir eigentlich vorhaben, das auch zu ändern. Ja. Dass wir jetzt eben nur mit Models diese Fotos haben. Wir bieten ja nun für jeden was an und das darf dann auch ruhig sichtbar sein. Also wir haben bei Männern geht es bis Größe XXL.
Genau. Ja.
Die sind sogar meinem Papa zu groß. also ich glaube, das wird sich definitiv auch in der Bildsprache noch ein bisschen verändern in der nächsten Zeit.
Ja, ich bin gespannt. Ich werde es verfolgen.
Gerne.
Kleine Pause noch und dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik für heute. Kein Gast bei Fenster zum Hof kommt an NIM 3 vorbei. NIM 3, quasi drei Tipps eines jeden Interviewpartners für Köln.
NIM 3, präsentiert von rausgegangen.de.
Ihr habt am Anfang gesagt, ihr lebt auch gerne in Köln. Was mögt ihr an der Stadt?
Ich mag die Lockerheit und die einfach offene Art der Kölner. Also wie gesagt, ich komme aus Baden-Württemberg, da ist das leider alles ein bisschen anders. Es ist deutlich spießiger und geht deutlich konservativer zu und das ist für mich einfach die Art, die mir einfach mehr liegt und das mag ich eigentlich auch sehr, sehr gern an Köln.
Und du?
Ich mag die Vielseitigkeit.
Ja.
Also man kann, ich wohne in Sülz, das ist ja doch denn etwas ruhiger, etwas gediegener, das Viertel. aber das ist mir selber, ich bin nicht so eine Partymaus. Das heißt, ich bin ganz froh darum, wenn ich dann am Sonntagmittag auch einfach mal ein bisschen Ruhe habe und ein bisschen entspannen kann. Aber es ist halt in Köln, du bist ja mit dem Fahrrad eigentlich in 20 Minuten überall und du kannst alles haben, was du von der Großstadt hast. Ja. Du kannst aber genauso gut in die andere Richtung 20 Minuten fahren und bist mitten in der Natur.
Ja.
Das finde ich toll. Das macht ziemlich viel Spaß.
Habt ihr Empfehlungen in irgendeiner Art und Weise oder wo verbringt ihr gern Zeit hier in Köln, rund um Köln?
Ich gehe im Sommer zum Beispiel sehr gerne in die Südstadt. Ich mag einfach den Volksgarten und die Südstadt mit all ihren Facetten sehr, sehr gern. Ich wohne in Deutz. Ich mag auch die Deutzer Rheinseite sehr, sehr gern zum Fahrradfahren oder zum Joggen gehen. Da unten bei den Pollerwiesen sehr, sehr gern.
Ja.
Und ansonsten bin ich auch einfach viel in Ehrenfeld. Nicht nur jobbedingt, aber auch viele Freunde wohnen in Ehrenfeld. Und wie gesagt, das lockere Leben, dass man auch irgendwie, obwohl man mit kurzer Hose und Birkenstocks, kommt man trotzdem abends in den Club, wenn man dann noch Lust hat, irgendwie feiern zu gehen. Das ist ja in manchen anderen Städten
eher nicht so. Ja, das ist eine schöne Sache. So. Das finde ich auch sympathisch. Man kann quasi den Tag durchgängig in einer Klamotte verbringen und abends tatsächlich noch. Ja.
Genau, muss ich nicht abends ins Hemd werfen und die Lederschuhe anziehen, damit man irgendwo feiern gehen kann.
Hast du ein Lieblingscafé hier in Ehrenfeld? Gibt ja auch eine ganze Menge.
Das Café Sehnsucht mag ich sehr, sehr gern. Auch zum Frühstücken, das ist eigentlich... Ja, doch, das ist eigentlich...
Kölner Straße.
Ja, Kölner Straße, genau. Ja.
Schön. Sarah.
Also, wenn ich mir mal so richtig was gönne, so richtig,
das richtig.
Mache ich auch echt nicht oft. Ich würde mal sagen, so einmal im Jahr vielleicht.
Ja.
Dann gehe ich ins Neptunbad in die Sauna und lass mich massieren.
Ja, das ist ja auch schön.
Das ist... für mich wirklich was ich dann so richtig auskosten kann.
Aber ist auch, finde ich, so von den Bädern so das Schönste auf jeden Fall.
Auch,
ist auch nicht so groß.
Genau. Mag ich extrem gerne. Mhm. Und ansonsten mag ich die Kölner Parks eigentlich total gerne. Ja. Ich grille gerne mal im Sommer. Wir haben eine Hängematte, die wir gerne mit in den Park nehmen. Und das mache ich dann also auch schon mal, wenn ich dann mal pünktlich um 6 oder 7 abends aus dem Büro komme, dass wir uns dann schnell zu Hause noch die Hängematte schnappen und noch den Abend im Park verbringen.
Ach, schön.
Das finde ich sehr schön. Ja.
Zumindest wo ein Baum steht, oder ist das eine Hängematte, die da so eine...
Ja, ich wohne ja direkt am Beethovenpark, ja. Da ist ja relativ viel Baumbestand und es gibt einen, der hat so einen etwas querhängenden großen Ast, da passt die Hängematte perfekt
anvisiert,
hin.
Verstehe.
Ganz genau.
Ach, schön.
Das kann ich sehr. Also ich bin generell gerne draußen in der Natur und das ist natürlich in Köln super mit den ganzen Grünflächen, das ist ja der Wahnsinn.
Und Sülz?
Sülz ist, wie gesagt, sehr gediegen. Es gibt ein paar nette so Brauhausdinger, die da nicht ganz so tourüberlaufen sind wie in der Innenstadt.
Ja.
Es gibt super nette kleine Pizzerien um die Ecke, die eben so in den Wohnvierteln liegen.
Mhm.
Ich habe auf der Bernrather Straße gibt's I Fratelli, die machen Pizza, super ehrlich, super simpel. Da bin ich tatsächlich relativ regelmäßig. Zwei sizilianische Brüder, die das machen. Das ist eine schöne Sache, ja.
Schön.
Bin ich ganz gerne unterwegs.
Ja, dann sind wir ja fast schon beim Ende. Vielleicht noch der Aspekt, euch findet man, ihr habt es gesagt, auf zahlreichen Plattformen im Netz, also wie eure Website. Vielleicht kann ich die nochmal nennen, ehrlich-textil.de. Genau.
Ehrlich ohne H ist ganz wichtig.
Genau, ist ganz wichtig, gut, dass du es nochmal sagst, hast recht. Und unter dem Namen entsprechend auch in den Netzwerken.
Genau.
Seid ihr noch woanders, außer bei Facebook und Instagram?
Wir haben einen Pinterest-Account.
Ja, wir haben einen Pinterest-Account, ja.
Ja, gut, stimmt. Ach. Bietet sich tatsächlich auch an, aber...
Ist ein bisschen ausbaufähig noch, aber...
Aber das war es eigentlich, ja.
Und ansonsten sind wir seit Anfang an eigentlich auch, einen Monat nachdem wir den eigenen Online-Shop lanciert haben, gibt es uns beim Avocado-Store.
Stimmt, habt ihr gesagt,
den
genau.
Den kennen, glaube ich, viele. Und inzwischen haben wir, glaube ich, Unternehmensprofile auf Utopia und Eco-Woman ist auch so ein Green-Lifestyle-Plattform. Und im, wie heißt der, Green Window.
Green Window Online-Shop,
Green Window
genau.
Online-Shop sind wir auch drin.
Ist der neu?
Die sind neu, die kommen aus Berlin,
Jahr,
das sind
ungefähr.
Die, diesen Green Product Award, nee, wie heißt die? Es gibt
Green,
so einen ganz großen
Lifestyle
Green
Award,
Lifestyle Award in Berlin, der auch weltweit renommiert ist und die haben so eine Verkaufsplattform auch für nachhaltige Lifestyle, also nicht
dann
nur
Mode.
Dann
kannst du aber
auch
nachhaltige Yachten kaufen.
Könntest du ja, wenn das überhaupt zusammengeht.
Ja, nachhaltige
Yachten. Okay.
Es gab auf jeden Fall nicht nur Unterwäsche.
Flosse, ja.
Genau, Flosse.
Genau. Ist das auf dem jetzt halt?
Keine Ahnung.
Ja, dann vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Für die ganzen interessanten Informationen. Für mich wird es Zeit, spätestens Richtung Herbst mich wieder einzudecken.
Mhm.
Wieder vor allen Dingen. Erstmals bei euch einzudecken.
Sehr gerne.
Es gibt die eine Boxershort, nicht die weiß, ich weiß nicht, ist Gustav oder nee, wie heißt sie?
Oder
Gustav
Friedrich.
Ist die Enge oder Friedrich?
Gustav gibt es aber auch?
Ja. Gustav gibt es auch, ja.
Ja, die eine mit dem grauen Bund.
Das ist
ja,
Gustav.
Das ist Gustav.
Gustav. Das, die habe ich anvisiert. Die habe ich anvisiert. Cool. Das ist gut.
Dann kann der Benni nur empfehlen.
Ah ja, ist so. Dann,
ja.
Super. Dann vielen Dank. Hat mich gefreut. Und bis bald mal.
Bis dahin.
Tschüss. Ciao.